Aber das fand ich interessant. Die haben nur Haferbrei gegessen oder Haferkuchen und Fisch.
Ja.
Sonst nichts. Da war alles drin. Und wo man sich jetzt sagt, die haben kein Gemüse gegessen, die haben kein Obst gegessen, da ist nichts gewachsen. Die haben nur aus Fisch und Hafer und die waren gesund, die waren robust, die waren nicht krank, die hatten perfekte Zähne. Das hat mich begeistert, weil das ist ja eigentlich super einseitig noch. Die Menschen hatten immer eine gewisse Weisheit, wie sie ihr Essen anbauen, damit es am meisten Nährstoff enthält. Die wussten aber auch, wie man wilde Fische, wilde Tiere, ja, im Grunde Nose to Tail, das ganze Tier verzehren, um am meisten rauszuholen.
Ja.
Ne? Und sobald die dann zivilisiertes Essen bekommen haben oder eine zivilisierte Ernährungsinstitut um die Ecke kam und gesagt haben, ah, das ist aber ungesund, was ihr da macht. Ne? Also, wo ich mir gedacht habe, boah, die haben nichts gelernt in den letzten 100 Jahren.
Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst.
Die Lehren von Weston A. Price und was wir 100 Jahre später immer noch nicht gelernt haben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Schnell, einfach, gesund. Herzlich willkommen, lieber Joshua. Hallöchen.
Hallo, ja, schon mal schön anmoderiert.
Ah, ist ein Thema, das mich seit ein paar Monaten begeistert. Und dieses Thema steht schon sehr lange auf meiner Podcast-Liste. Und das ist auch so ein Buch, das ich wirklich ewig vor mir hergeschoben habe, weil ich mir gedacht habe, oh, das sind 700 Seiten und das ist auf Englisch.
Ne.
Aber als ich dann einmal angefangen habe, das Buch zu lesen, ich habe es so verschlungen, es hat mich so eingenommen, es war Wahnsinn. Und das würde ich gerne einfach mal mit dir ein bisschen die Essenz von Weston Price ja, weitergeben. Weil ich denke, da können wir einfach viel lernen.
Gerne. Das Buch gibt es übrigens auch auf Deutsch, falls du es nicht weißt. Ja. Das macht es etwas
Das
angenehmer zu
heißt,
lesen.
also ich habe es tatsächlich nur auf Englisch gelesen, weil es nur als E-Book auf Englisch gibt.
Ah, okay.
Dafür kostenlos. Aber ja, auf Englisch, ich lese halt sehr langsam. Ich denke, es lohnt sich, das auch auf Deutsch zu kaufen. Ich war da
Ja.
einfach gerade unterwegs und faul. Und es heißt auf Englisch Physical Degeneration and Nutrition, also physische Degeneration und Ernährung. Und das zeigt schon mal, um was es geht in dem Buch. Wenn du Lust hast, können wir einfach mal ein bisschen allgemein anfangen, wer Weston A. Price eigentlich war, was er so gemacht hat. Hast du das Buch schon gelesen?
Ich habe mich recht intensiv mit der Arbeit von Weston Price auseinandergesetzt. Ich habe das E-Book auch auf meinem Handy. Ich habe öfter mal reingelesen, auch einfach mal in verschiedene Kapitel reingeguckt, was mich gerade interessiert hat. Habe mich aber auch recht gut mit der Kritik an Weston Price auseinandergesetzt, weil da gibt es ja trotzdem auch einiges, was man kritisieren kann an seiner Forschungsarbeit und an der Ernährung, die er so propagiert oder auch die Foundation, die daraus gegründet wurde.
Ja,
Ja, Weston
da bin
Price.
ich, ja.
Eigentlich ein Zahnarzt, der ja so in den 1920ern umhergereist ist, auf der ganzen Welt, viel in Europa, viel in Afrika. Und er hat eigentlich die perfekte Zeit erwischt, weil das eine Zeit war, wo er Naturvölker besuchen konnte und noch ihre natürliche Ernährung beobachten konnte. Und das Schöne ist, er hat alles sehr gut festgehalten und auch besonders in Form von Bildern, was eben ihre Zahngesundheit, ihre orale Gesundheit angeht. Ja, und dann hat er eben diese Naturvölker beobachtet und ist auch wieder zu denen zurückgekehrt, aber eben ja ein paar Generationen später, beziehungsweise ein paar Jahrzehnte später, so 1930, und konnte ganz gut beobachten, wie alleine durch die Einführung von industrieller Nahrung sich die Zahngesundheit wirklich rapide verschlechtert hat in kürzester Zeit und hat das eben auch sehr, sehr schön in Form von Bildern festgehalten. Und jetzt ist natürlich von Interesse, was haben diese Naturvölker eigentlich gegessen, dass es denen in der Hinsicht so gut ging? Habe ich das richtig so zusammengefasst oder würdest du da noch irgendwas hinzufügen?
Das war eine wunderschöne Beschreibung und Zusammenfassung. Ich finde es, also Weston A. Price war damals, auch bevor er auf seine große Reise gestartet ist, der war wirklich einer der führenden Zahnärzte in den USA. Und der war vor allem so geachtet, weil er nicht nur ein guter Zahnarzt, sondern auch ein sehr guter analytischer Denker war. Er hat auch ein sehr analytisch-chemisches Denken. Und er ist nicht nur um die Welt getingelt und hat den Leuten in den Mund geguckt, sondern der hat auch wirklich geguckt, was essen die, wie viel, warum. Der hat immer von dem, was die gegessen haben, chemische Analysen gemacht. In den 20er und 30er Jahren waren die meisten Vitamine schon bekannt. Also der war sehr, sehr analytisch und hat alles haargenau dokumentiert. Und deswegen ist sein Buch auch so eine Schatztruhe an Infos, weil wir genau nachvollziehen können, wo war der, wann, wie lang, was haben die Leute gemacht. Und der hat auch die Naturvölker dokumentiert, was unglaublich wertvoll ist, weil die meisten dieser Naturvölker gibt es heute nicht mehr. Oder die wurden zivilisiert, also ne, Gänsefüßen zivilisiert. Und einige dieser Naturvölker hatten wir irgendwie schon mal gehört, so die Maasai in Kenia und so, ne, aber da waren auch Beispiele, nicht nur Naturvölker, sondern eben auch traditionell lebende Menschen, die sich teilweise super einseitig ernährt haben. Das hat mich überrascht. Sehr, also teilweise haben die sich von 2-3 Lebensmitteln ernährt, aber waren super gesund, aber wussten halt auch genau, was sie tun müssen, um gesund zu bleiben. Und ich würde da gerne mal auch mit dir ein paar beispielhaft durchgehen. Weil, also ich habe mich ja in den letzten 10-12 Jahren auch viel mit Naturvölkern, Paleo-Ernährung, vielseitiger Ernährung. Ja, und wenn du dir die Urstämme im Amazonas anguckst oder die Pygmäen in Afrika, die haben ja einen Speiseplan von ungefähr 500 verschiedenen Pflanzen und Tieren, die sie essen. Mhm. Aber Weston Price hat halt auch Beispiele genannt für eigentlich eine sehr einseitige Ernährung, aber die Leute waren unheimlich gesund. Und der auch immer, wenn er irgendwo in der Gegend war, der hat sich die traditionellen Völker angeguckt, hat dann aber auch die Schnittmenge gesucht von diesen traditionellen Völkern, die dann zivilisiert wurden. Oder zum Beispiel von diesen Naturvölkern, wenn die Kinder in eine westliche Schule gegangen sind und auf einmal westliches Essen bekommen haben, wie sich dann die Kariesraten und so verändert haben. Und das fand ich spannend. Und so ein gemeinsames Ding weltweit, egal wo die waren, egal wie die sich ernährt haben, diese traditionell ernährenden Völker, die waren praktisch immun gegen Karies. Und das war so das Hauptding, was er untersucht und statistisch festgehalten hat. Er hat quasi Menschen und Zähne gezählt und wie viel hatten dann Karies. Und deswegen ist er, glaube ich, auch auf die Reise aufgebrochen, weil im USA, im zivilisierten Westen, eine Pandemie an Karies, Parodontitis, aber auch Zivilisationserkrankungen war. Und er sich gedacht hat, wie ist denn das weltweit? Also hat das der Mensch schon immer gehabt oder nicht? Ne? Damals gab es ja noch kein Internet, dass man einfach mal fragen konnte. Und da würde ich jetzt gerne einfach mal mit dir ein bisschen eintauchen. Aber hast du noch Fragen?
Ich find's generell einfach spannend, wenn man in den 1920ern drauf kommt, dass es überhaupt einen Zusammenhang zwischen Ernährung und Gesundheit und speziell oraler Gesundheit geben kann. Also es ist ja, für uns ist es jetzt erstmal naheliegend, weil wir uns in dieser Blase befinden, wo es um Gesundheit geht, aber das war ja früher nicht bekannt. Also es gab ja niemanden, der sich damit auseinandergesetzt hat. Und das andere, was halt im Hinblick auf Karies und so super interessant ist, diese Naturvölker, die hatten keine super krass guten Zahnbürsten. Die hatten keine 5-Stufen elektrische Bluetooth-Zahnbürste, die dir sagt, wie fest du aufdrücken musst. Und trotzdem hatten sie eine ganz gute Zahngesundheit.
Ja, total. Man muss auch denken, 20er, 30er Jahre, das war, also gerade in den USA, die Zeit der industriellen Revolution. Oder auch der Industrialisierung der Lebensmittelindustrie. Auch die Pharmaindustrie ist ja gerade entstanden und alles. Ne? Und in England hat es ja im 19. Jahrhundert seinen Ursprung gehabt, ist dann in die USA rübergeschwappt. Und nach dem Ersten Weltkrieg kam da eigentlich erst der große Durchbruch der Industrialisierung in den USA. Und man hat ja wirklich damals gedacht, so, wir können die Lebensmittel haltbar machen, jetzt gibt's Strom, jetzt gibt's Kühlschränke, jetzt gibt's Konserven, es gibt ausgezogene Weißmehlprodukte, Zucker, Süßigkeiten. Die Menschen haben ja wirklich gedacht, das ist jetzt die Krone der Schöpfung. Und die haben ja wirklich gedacht, dass wir haben jetzt das technologische Wissen, dieses Essen herzustellen, das ist jetzt gesund. Ja, es gab also da in 20er, 30er Jahren gab es auch die ersten Ernährungsinstitute, ähnlich wie bei uns die DGE. Und die haben ja damals schon eine Ernährung reich an Weißmehl und Vollkorn und allem empfohlen. Und vielleicht da schon mal aufs Ende des Buches, da hat er auch mal alles zusammengefasst. Der hat ja während und nach seiner Reise, der hat unglaublich viel publiziert, sein Buch, er hat viele Vorträge, er hat Studien publiziert. Und der wurde ja, als er mit diesem Wissen wieder in die USA heimgekommen ist, ausgelacht und ignoriert. Also komplett. Und diese Hybris der Ernährungsinstitute damals und der westlichen Ärzte, aber auch der westlichen Bevölkerung, diese Hybris, habe ich mir gedacht, so krass, da hat sich in den letzten 100 Jahren nichts geändert. Die Ernährungsinstitute erzählen seit 100 Jahren denselben Scheiß und denken immer noch, dass dieses ursprüngliche, traditionelle, was wir Menschen schon immer hatten, dass uns das krank macht. Also da gab es auch viele Beispiele, nicht nur in den USA, sondern auch auf den verschiedenen Ländern, wo er sich die Traditionellen angeguckt hat und die waren halt super gesund und halt die Zivilisierten, die alle krank waren. Und trotzdem haben die Zivilisierten alle gedacht, sie sind irgendwo auf dem richtigen Weg. Und die haben nicht gecheckt, dass da irgendwas falsch läuft. Dass sie zwar Zahnbürsten haben, aber halt, dass eine Ernährung reich an Konserven und Weißmehl und Zucker, dass das halt nicht das Beste ist. Aber egal, wo er war, Schweiz, Schottland, Australien, Neuseeland, überall war genau dasselbe. Und dass man halt versucht hat, den Naturvölkern und den traditionellen Menschen dieses Zivilisierte nahezubringen, hatte auch wirtschaftliche Gründe. Na, die Firmen, die dann Weißmehl und Zucker und Süßigkeiten hergestellt haben und Konserven, die wollten das Zeug dann halt auch weltweit exportieren und damit Geld machen. Also es war schon auch immer dieses Wirtschaftliche. Und war halt krass zu sehen, sobald irgendwo dieses zivilisierte Essen Einzug gehalten hat, dass innerhalb weniger Jahre die Menschen wirklich gesundheitlich komplett den Bach runtergegangen sind. Und dass von einer Generation auf die nächste die Kinder immer, also das war generationsübergreifend krass zu sehen, dass die Kinder schon mit Deformierungen auf die Welt gekommen sind. Und dass die Kinder von den Kindern dann noch kriegen. Also es hat sich immer mehr potenziert über die Generationen. So, das war jetzt ganz viel Vorgeplänkel.
Vielleicht können wir ein bisschen drauf eingehen, was die Völker so speziell gegessen haben. Es war trotzdem recht unterschiedlich, aber es gibt ja auch Gemeinsamkeiten. Da können wir dann gleich noch drauf kommen.
Vielleicht mal ein Beispiel für Völker, die noch sehr vielseitig und alles gegessen haben. Der war sehr lange in Polynesien unterwegs. Melanesien und Polynesien, und die haben eine ursprünglich traditionelle Ernährung, die im Grunde aus Kokosprodukten, Fisch, Obst und Wurzelgemüse besteht. Und das ist wirklich sehr, sehr breit, was es gibt. Und teilweise waren es noch Jäger und Sammler, teilweise haben die das alles selber angebaut. Da waren wir auf einer Insel, die haben sich im Grunde nur von Fisch und Süßkartoffeln ernährt. Was halt interessant war, so wenn die ihr eigenes Essen angebaut haben, die wussten immer ganz genau, wo war die Erde am fruchtbarsten und wie müssen die Erde düngen, damit sie längerfristig fruchtbar bleibt. Aber in Polynesien war wirklich dieses Fokus auf Fisch, Kokos und so Wurzelgemüse und Früchte. Und auch Fisch in einer Menge, wo man heute sagen würde, eieiei, da ist ja viel zu viel Jod drin. Die wussten damals noch nicht mal, was Jod ist. Und lustigerweise, sobald die dann Konserven und alles gegessen haben, da kamen dann die Schilddrüsenprobleme. Da hatten die dann auf einmal einen Kropf und alles. Aber so, der war sehr lange in Polynesien unterwegs und das vielleicht als Einstieg. Die hatten mit die gesündesten Gebisse überhaupt, obwohl die sehr viel Obst gegessen haben. Das so als Einstieg. Ja. Und vielleicht mal ein Beispiel für eine doch sehr einseitige Ernährung. Das hat mich irgendwo begeistert. Vor Schottland gibt es die inneren und äußeren Hybriden. Und die Menschen, bevor der Strom und alles hinkam, die haben sich auf diesen Inseln im Grunde von Hafer und Fisch ernährt. Ja, die Hybriden sind sehr rau, da ist viel Wind, da ist viel Regen, da ist viel, irgendwo auch karge Erde. Aber was die gemacht haben, also die waren also eben Seefahrer oder Fischfang, haben von Fischfang gelebt, haben immer den ganzen Fisch gegessen. Und das Lieblingsessen der Menschen auf den Hybriden war ein Auflauf bestehend aus überbackenen Fischköpfen. Das war deren Lieblingsessen. Und dann haben sie quasi die Leber von den Fischen zu einer Soße zermatscht und haben damit dann die Fischköpfe überbacken. Und aus den ganzen Fischköpfen, ne, da waren ja noch alles drin, haben sie dann dadurch die Nährstoffe rausgewonnen. Das war deren Lieblingsessen. Die haben genau gewusst, dass sie sich danach super stark und fit fühlen. Und beim Hafer finde ich interessant, das Land ist da nicht sehr fruchtbar. Aber was die immer gemacht haben, die haben aus dem Schilf, der da wächst, haben die ihre Hütten gebaut und haben ein Schilfdach, aber wie so ein Zelt gebaut. Und in der Mitte von den Hütten war immer die Feuerstelle und da ging immer ein Feuer. Den ganzen Tag haben die ein Feuer gehabt und die haben das Feuer bewusst so gemacht, dass viel Ruß entsteht. Und der Ruß hat dann quasi die Unterseite von diesem Schilfdach mit der Zeit mit einer schwarzen Schicht überzogen. Ja? Und alle paar Jahre haben sie dieses Dach genommen und haben aus diesem Ruß-Schilfdach haben das dann unter die Erde gemischt. Und darauf haben die dann den Hafer angebaut. Und der Weston Price hat davon dann mal chemische Analysen gemacht. Der Hafer, den die da angebaut haben, hatte ungefähr die 20- bis 30-fache Nährstoffdichte wie klassischer Hafer. Viel, viel, viel mehr. Und dann ist irgendwann die schottische Regierung gekommen und hat diesen Menschen verboten, auf die traditionelle Art und Weise Hafer anzubauen. Die haben den quasi verboten, so Feuer zu machen, weil das Ruß, das ist ja schlecht für die Augen und schlecht für die Lunge, haben den verboten, das zu machen. Und dann sind die Leute auch krank geworden, weil der Hafer dann auf einmal nicht mehr die Nährstoffe hatte. Ne? Aber das fand ich interessant. Die haben nur Haferbrei gegessen oder Haferkuchen und Fisch.
Ja.
Sonst nichts. Da war alles drin. Und wo man sich jetzt sagt, die haben kein Gemüse gegessen, die haben kein Obst gegessen, da ist nichts gewachsen. Die haben nur aus Fisch und Hafer und die waren gesund, die waren robust, die waren nicht krank, die hatten perfekte Zähne. Das hat mich begeistert, weil das ist ja eigentlich super einseitig noch. Ne?
Ich finde das mit diesem Fischleberöl, was die ja im Endeffekt gemacht haben, auch sehr interessant. Es sind ja abnormale Mengen an Vitamin A, die ja, wie du es gerade mit Jod schon gesagt hast, auch eher gefürchtet werden. Achtung, Vitamin A-Überdosis und so. Aber es ist auch was, es fällt halt bei diesen ganzen Völkern auf, dass sie speziell Vitamin A schon sehr, sehr gut versorgt waren, irgendwie über die Ernährung immer.
Ja.
Auch so ein Nährstoff, den Weston Price sehr hervorgehoben hat.
Ja. Hat mich begeistert, auch Vitamin C, wenn man auch den Fischkopf mit isst, im Gehirn, in den Augen, das ist auch Vitamin C.
Ah, okay.
Überall drin, auch in der Fischleber, überall Vitamin C drin. Auch cool war so die verschiedenen Völker in der Schweiz. Es gab ja, bis vor 100 Jahren, gab es ja wirklich komplett abgelegene Täler in der Schweiz. Die eigentlich, da gingen keine Straßen und nichts hin. Ne? Und als Beispiel war da St. Moritz genannt, weil St. Moritz vor 100 Jahren schon ein sehr reicher Ort war, sehr beliebter Kurort und wo so sich die besten Ärzte von Europa getummelt haben. Und die Kinder von St. Moritz waren halt alle krank, bis zum geht nicht mehr, hatten also Karies bis zum geht nicht mehr, weil Konserven und so war da ganz hoch im Kurs und zu Süßigkeiten und Marmelade. Marmelade ist ja gesünder als Obst, weil es ist ja modern. Und in der Nähe von St. Moritz waren eben ein paar so abgelegene Täler, wo man wirklich über einen Berg rüberstapfen musste, so mit Gepäck und allem. Und die Menschen in diesen Tälern haben einmal eben ziemlich krasses Brot gebacken, das sehr, sehr nährstoffreich war. Aber ich denke, also die haben überwiegend vegetarisch gelebt, aber für die war halt Milch und Käse und Sahne so Hauptnahrungsmittel.
Ja.
Und was ich da ganz speziell fand, die hochgelegenen Dörfer oder die Hochalmen, sobald der Schnee im Frühjahr zurückgegangen ist, quasi unterhalb der Gletscher, wenn da der Schnee zurückgegangen ist und da die Kräuter rausgekommen sind, die haben dann die Kühe dann sofort ganz hoch auf diese Kräuterwiesen unter die Gletscher gestellt. Und im Sommer haben die Kühe dann die beste Milch gegeben, weil sie eben diese frischen Kräuter bekommen haben. Und die Sahne von dieser Milch war denen heilig. Und immer im Sommer haben diese Bergvölker, nenne ich es jetzt einfach mal, haben die auch Sportwettbewerbe gemacht, untereinander, alle möglichen sportlichen Wettbewerbe. Und die Athleten haben im Grunde an Wettkampftagen und vor Wettkämpfen fast ausschließlich Sahne getrunken. Aber diese halt, diese überkrasse Sahne. Und das fand ich irgendwie spannend, weil Sahne und Butter heute für uns ja so, oder wenn man sich die klassische Medizin anguckt, ja ganz böse, ne? Fett, gesättigte Fette. Ja. Und für die war das halt einfach fast schon heilig. Das war ein Kraftessen. Und er hat die auch mal analysiert, diese Sahne. Das war halt auch durch die Almkräuter und alles kein Vergleich zu heutigen Milchprodukten. Aber das fand ich auch spannend, weil die Menschen, ist klar, im Sommer haben die auch Gemüse angebaut, aber die haben im Grunde das ganze Jahr über von Milch, Sahne, Käse und halt ihrem Roggenbrot gelebt. Ja. Und waren auch mega gesund.
Ja, vielleicht zwei Details dazu noch, die ich relevant finde. Und das eine ist, dass dieses Roggenbrot, was sie gegessen haben, halt auch unglaublich hart war. Also da würden sich die normalen Menschen heutzutage die Zähne ausbeißen. Aber das ist ein wichtiger Punkt in der Hinsicht, weil wir haben ein Problem in unserer Nahrung, die ist einfach viel zu weich, wir kauen zu wenig. Und wenn unsere Kiefer dementsprechend dann nicht mehr richtig ausgebildet werden, beziehungsweise Kiefermuskulatur, dann sorgt das für eine Reihe an Problemen. Und der andere Punkt, worauf ich hinaus möchte, die haben halt auch eigentlich nur Rohmilchprodukte gegessen. Rohmilch ist so ein kontroverses Thema. Ich habe auch einen Artikel dazu geschrieben, wenn du da mal ein bisschen mehr lernen möchtest, auf unserer Webseite. Aber auch das hat sicherlich einen positiven Einfluss auf ihre Gesundheit gehabt. Gerade so Rohmilch, Butter, Rohmilch, Käse, Rohmilch, Sahneprodukte, die so leicht angesäuert sind. Uiui, das hat schon nochmal eine andere Wirkung. Ja.
Ja.
Bei Nahrungsergänzungsmitteln, Nährstoffpräparaten und Co. ist die Qualität wirklich das A und O und entscheidet darüber, ob du wirklich Nutzen aus diesen Präparaten ziehst. Wir werden häufig gefragt, was wir denn eigentlich empfehlen. Und was viele nicht wissen ist, wir haben auf unserer Webseite www.schnelleinfachgesund.de einen eigenen Reiter mit Produktempfehlungen, bei denen wir quasi schon die besten Produkte für dich rausgefiltert haben, damit du nicht unnötig Geld aus dem Fenster schmeißen musst. Bei vielen Produkten findest du auch aktuelle Rabattcodes, um noch etwas Geld zu sparen. Und weiter geht's.
No. Eines, was man vielleicht schon mal gehört hat, wo ich gerne nochmal eingehen würde, sind die Maasai und die traditionellen Stämme rund um den Viktoriasee. Da war er auch recht lang. Und die Maasai sind ja ein Ursprung oder Naturvolk rund, also so Kenia, Tansania. Ne? Also die haben ja eigentlich kein festes Stammesgebiet. Man hat ja versucht, dann irgendwie mit Landesgrenzen die Naturvölker irgendwo einzupferchen, aber die Maasai haben da ja schon immer gelebt. Und die Maasai sind ein sehr kriegerisches Volk gewesen, immer noch, waren bekannt für ihre Stärke und für ihre Ausdauer und für ihre, wie er es beschrieben hat, übernatürlichen Fähigkeiten, also körperlich. Und die hatten auch sehr krasse Riten, also können wir auch gleich nochmal ein bisschen drauf eingehen. Und die haben so ein halbnomadisches Leben geführt, ne? Die haben viel gejagt, haben aber auch Vieh, also Rinder gehalten und haben Großteil der Ernährung der Maasai im Grunde die Milch von diesen Kühen und das Blut von diesen Kühen. Also die haben die Kühe wie angezapft und das Blut getrunken. Und das Blut war für die im Grunde das Kraftessen Nummer eins. Ja, heute denkt man sich, oh je, Blut trinken, aber wenn man mal so drüber nachdenkt, ist Blut ja auch extrem nährstoffreich. Ja, und wenn die Kuh gut gegessen hat, ist da auch viel gutes Fett und alles drin, aber die haben im Grunde viel Fett, viel Blut und viel Milch. Und der hat sehr ausführlich auch verschiedene Riten beschrieben. Junge Männer, wenn sie erwachsen werden, die müssen entweder in Löwen jagen und töten oder halt einen fremden Stamm überfallen und jemanden töten, so, ne? Was schon sehr, sehr krass ist, aber die hatten halt irgendwie sehr, sehr ausgeprägte Riten. Und ich denke mir immer wieder, gut, wir müssen jetzt niemanden überfallen oder einen Löwen töten, aber in unserer modernen Gesellschaft kennen wir solche Riten nicht mehr. Der Übergang vom Kind zum Mann oder zur Frau. Ja, das haben irgendwie verschiedene Naturvölker weltweit haben das. Das nennt sich überall ein bisschen anders. Aber wir haben das heute nicht mehr. Und ich denke mir immer wieder, dass so Teenager, Pubertierende, die suchen sich ja dann künstlich irgendwelche Riten. Ne? Mhm. Schleichen sich in den Wein- oder Bierkeller der Eltern und kippen sich einen rein, irgendwie um so eine Art Ritus herbeizuzwingen. Aber die Naturvölker hatten das halt immer wieder. Ne? Und ich finde, in unserer modernen Gesellschaft fehlt es. Aber das hat mich irgendwie auch beschäftigt. Ja, und bei den Maasai, das war auch mal erwähnenswert, wenn ein Paar geheiratet hat, dann hat dieses Paar schon vor der Hochzeit und vor allem dann während und nach der Hochzeit, wurden die separiert vom Rest des Stammes und haben extra Essen bekommen. Vor allem die Frau wurde wirklich wochenlang mit ganz speziellem Essen vorbereitet, um nach der Hochzeit dann auch schwanger werden zu können. Also die haben quasi bewusst, wenn eine Schwangerschaft ansteht oder man schwanger werden will, dass der Körper da besondere Bedürfnisse hat und eine besondere Vorbereitung braucht. Weißt du, und die haben ganz gezielt...
Ja, weißt du, was das für Essen war? Entschuldigung.
Viel Leber.
Viel Leber, okay.
Viel Leber.
Ja.
Die haben gezielt entgiftet, verschiedene Sachen, Heilkräuter und Schlamm, also Heilerde und so zum Entgiften. Aber die haben auch einfach viel Leber bekommen. Und auch Blut von Tieren, die noch speziell anders ernährt wurden, aber die haben wirklich speziell Essen bekommen, um fruchtbar zu werden.
Ja.
Und wenn ich mir denke, heute, geh mal als junge Frau zum Gynäkologen, sag, du willst schwanger werden, der guckt dich nur schief an, wenn du fragst, so kann ich mich irgendwie darauf vorbereiten. Na? Aber die haben das halt, diese, wo ich mir heute denke, total logisch. Aber ja.
Was hat's denn was hat's denn mit der Blutgeschichte eigentlich auf sich? Hat Blut irgendwelche besonderen Nährstoffe oder sonst was? Was jetzt?
Ja, Blut enthält eigentlich alle Nährstoffe so.
Und wahrscheinlich auch Hormone, oder?
Hormone, Wachstumsfaktoren, Blut, also Fett, Zucker, Cholesterin, sicher auch Sachen fürs Immunsystem. Also Blut als Nahrungsmittel ist schon krass. Aber wenn ich unsere fränkischen Heimat bin, ich freue mich schon auch immer auf Blutwurst und so Sachen, ne? Oder roten Presshack, wo das Blut drin ist. Also Blut ist schon sehr, sehr nährstoffreich. Aber bei der Maasai war dann zum Beispiel, dass die Leber separiert wurde von Tieren, speziell für die jungen Familien, die schwanger werden wollten. Das finde ich noch speziell. Ja. Und gleich daneben am Viktoriasee, das fand ich auch spannend. Also der hat ja viele auch Naturvölker beschrieben, die sehr, sehr gut gebaut waren, sehr groß waren, sehr stark waren, sehr athletisch waren. Und von allen hat er gemeint, die stärksten und größten und am besten gebautesten Menschen hat er am Viktoriasee gesehen. Die haben sich praktisch nur von Fisch ernährt. Ja, war Süßwasserfisch, kein Salzwasser, aber die haben praktisch nur Fisch gegessen. Und es waren so die größten und stärksten Menschen, die er auf seinen ganzen Reisen weltweit gesehen hat, die auch mit das geringste Auftreten an Karies und so Sachen hatten. Und der hat dann einen Stamm beschrieben, die extrem gute Schwimmer waren und die, keine Ahnung, 200-300 Meter unter Wasser mit Luft anhalten, einmal ein paar Minuten Luft anhalten und schwimmen konnten. Und dass diese, also wenn die dann auch sportliche Wettbewerbe ausgetragen haben, dass die halt alles, also wie die Spartaner in der Antike in Europa alles abgeräumt haben, waren im Grunde die am Viktoriasee, die alles abgehängt haben. So. Und die alle so im Durchschnitt 2 Meter und drüber waren.
Ja. Aber würdest du das jetzt in der heutigen Zeit auch empfehlen, so viel Fisch zu essen?
Fangfrage? Nein.
Fangfrage.
Es sei denn, es sind halt Fische, die ich in einem hermetisch abgeriegelten Süßwasserteich selber gezüchtet habe.
Okay.
Aber gerade Meerwasserfische in der Menge, heutzutage keine gute Idee mehr mit den Umweltgiften. Aber ich finde es ein bisschen schade, dass wir die Weltmeere so verkackt haben. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber
ja,
hat mich schon begeistert, diese... Das waren jetzt mal nur ein paar Beispiele. Ich denke, wir sollten die Episode da auch jetzt abschließen, aber hat mich begeistert. Mal auf der einen Seite eine ursprüngliche Ernährung muss nicht immer super vielseitig sein, die kann auch einseitig und trotzdem sehr gesund sein. Die Menschen hatten immer eine gewisse Weisheit, wie sie ihr Essen anbauen, damit es am meisten Nährstoff enthält. Die wussten aber auch, wie man wilde Fische, wilde Tiere, ja, im Grunde nose to tail, das ganze Tier verzehren, um am meisten rauszuholen, ne?
Ja.
Und sobald die dann zivilisiertes Essen bekommen haben oder eine zivilisierte Ernährungsinstitut um die Ecke kam und gesagt haben, ah, das ist aber ungesund, was ihr da macht, ne? Also, wo ich mir gedacht habe, boah, wir haben nichts gelernt in den letzten 100 Jahren.
Ja.
Ist ja heute genauso. Heute wird ja immer noch vor Fett gewarnt und vor, keine Ahnung, rotem Fleisch. Und aus Weidehaltung.
Ich weiß gar nicht, hat Weston Price auch Daten erhoben, so zum Thema Arteriosklerose und Herz-Kreislauf-Probleme? Weißt du das?
Weniger.
Weniger, okay.
Er ist halt mehr auf den Körperbau, Körperform, Kiefer, Zähne.
Ja.
Und hat er dann immer mal gesagt, so, ja, also, egal wo er war, diese Naturvölker, die hatten keine Wörter für Diabetes, Bluthochdruck, Herzinfarkt. Das gab's da nicht. Mhm. Die hatten nicht mal Wörter dafür. Das waren alles dann Sachen, die man beobachtet hat beim zivilisierten Menschen.
Ja.
Ja. Und also das Buch hat mich echt begeistert, vor allem, ich habe halt immer gedacht, so, oh, das sind fast 700 Seiten auf Englisch, 100 Jahre alt, aber das ist so spannend geschrieben und unterhaltsam geschrieben, kann ich jedem empfehlen, der sich für Ernährung und so Sachen begeistert.
Ja. Ja. Ich denke, wir haben das Thema auch ganz gut abgerundet.
Denke auch. Ich denke, also wir werden auch noch oft über Weston Price reden oder mal Referenzen, aber oder mal einzelne dieser Naturvölker mal rauspicken und uns angucken, aber der ist ja im Grunde der Urvater der modernen Ernährungslehre. Also wenn man sich echte Gesundheit anguckt, ganzheitliche Gesundheit, Naturheilkunde. Der ist ja so der Erste, der das mal beschrieben hat, auch das Naturheilwissen der verschiedenen Völker der Welt ein bisschen zusammengetragen hat. Ja. Guter Mann. Kann man viel lernen.
Ja.
Sind wir mit deinen Fragen durch?
Ich könnte jetzt noch sehr viele Fragen stellen, aber ich denke tatsächlich, das passt soweit. Zuschauer haben auch eher mal die Möglichkeiten, uns Fragen zu stellen. Können wir vielleicht irgendwo noch eine FAQ noch dazu machen?
Ja.
Ja.
Cool. Dann kommen wir da mal zum Ende. Ich denke, wir verlinken das Buch auch einfach mal in den Shownotes. Ansonsten Weston A. Price bei Amazon eingeben, dann kommen die Bücher.
Ja.
Es gibt auch die Weston A. Price Foundation, die viel macht heute. Kann ich sehr empfehlen, sich damit mehr zu beschäftigen. Ja. Genau. Schön, Joshua. Schön, dass du dabei warst.
Ich danke dir.
Wir sehen und hören uns.
Genau. Macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüssi.
Vielen Dank, dass du dabei warst. Hol dir unter www.schnelleinfachgesund.de noch mehr Gesundheitstipps direkt zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? Dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, damit mehr Hörer auf uns aufmerksam werden und von diesem Wissen profitieren. Wir wünschen dir eine gesunde Woche. Dein SEG-Team.